Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Karin Fischer am Mikrofon, guten Abend. Geschichte wird ja nicht nur gemacht, sondern auch transportiert über Bilder, über Sprache. Davon handeln fast alle Beiträge heute. Der Palast der Republik und seine Geschichte. Im Humboldt-Forum in Berlin wird sie vielstimmig neu beleuchtet. Dirk Reinartz, der Fotograf der späten Bundesrepublik und des wiedervereinigten Deutschlands, eine Retrospektive in Bonn. Geschichtsschreibung ist Sprache und die macht auch aktuelle Weltbilder, eine kritische Reihe im Literaturforum in Berlin. Und die Künstlerin Candice Braids wurde in Saarbrücken gecancelt. Keine Bilder und keine Sprache. Vor Ort hat Braids gestern mangelnde Kommunikation beklagt. Den Palast der Republik gibt es nicht mehr. In den Jahren 2006 bis 2008 wurde der DDR-Repräsentationsbau abgerissen. Das Thema Asbest war dabei nur vorgeschoben, sagten viele schon damals und vermuteten, der Palast solle einfach weg, wie die ganze DDR. Der Palast war Sitz der Volkskammer, aber es gab auch Kulturveranstaltungen, Restaurants, Diskotheken. Er war ein ikonisches Gebäude und das Wahrzeichen der DDR. Heute steht er symbolisch auch für die anhaltenden Ost-West-Debatten, die das wiedervereinigte Deutschland erlebt hat. Die Stiftung Humboldt-Forum im Berliner Stadtschloss, das auf seinem Grund erbaut wurde, ist sozusagen legitime Nachfolgerin des Palasts. In einer Ausstellung unter dem Titel »Hin und weg – Der Palast der Republik ist Gegenwart« erzählt sie dessen Geschichte auch als die eines sehr emotional besetzten Orts. Den Generalintendanten des Humboldt-Forums Hartmut Dorgerloh habe ich gefragt, wie das gezeigt wird.
Wenn man in die Ausstellung reinkommt, läuft man gleich auf eines der bekanntesten Objekte aus dem Palast der Republik zu, nämlich die gläserne Blume. Und die gläserne Blume ist da so gezeigt, wie sie jetzt deponiert ist im Depot des Deutschen Historischen Museums, einschließlich von Graffiti-Spuren auf diesem Edelstahlstiel. Mhm. Und das ist so quasi ein Sinnbild für den Umgang mit einem sehr, sehr populären Motiv aus dem Palast der Republik. Wenn man dann durch die Ausstellung durchgeht, findet man zum Beispiel das DDR-Sandmännchen, das den Palast der Republik besucht und die Kinder tanzen um die gläserne Blume. Oder man sieht auch ein Tattoo, das sich jemand hat stechen lassen, also ein Foto davon. Der hat sich einfach die gläserne Blume auf der Haut verewigt. Und wir merken jetzt schon, vor diesen Objekten kommen sehr viele Leute miteinander ins Gespräch und das freut uns sehr.
Ja, in der Ausstellung spielen ja vor allem auch die Gefühle von Zeitzeugen eine Rolle. Und es stellt sich eben raus, die eindeutigen Ost-West-Zuordnungen, die man so im Kopf hat, gibt es genauso eigentlich nicht. Der Palast war ja zum Beispiel auch ein Symbol von DDR-Herrschaft, die sich so viele Menschen damals weggewünscht haben.
Es gibt Menschen, die sagen, es ist für uns eine große Befreiung gewesen, als er endlich weg war, weil das war eben der Ort zum Beispiel der Parteitage. Das war der zentrale Ort der Diktatur. Da hat Honecker noch am 7. Oktober 1989 den 40. Jahrestag der DDR gefeiert, als draußen schon demonstriert wurde und Gorbatschow das Staatsbankett vorzeitig verließ. Der hatte schon begriffen, dass die DDR am Ende war. Also das sind Momente, die mit sehr unterschiedlichen Erinnerungen verbunden sind. Und man kann ganz klar sagen, weder nach Alter, Geschlecht, Bildungsstand noch Herkunft kann man die Lager einteilen in Pro- oder Gegenpalast. Aber es gibt, glaube ich, ein großes Bedürfnis, aufeinander zuzugehen, aufeinander zu hören und mehr über den Palast auch vielleicht in anderen Perspektiven zu erfahren. Und dazu lädt die Ausstellung ein.
Also es gibt Devotionalien, sage ich jetzt mal. Es gibt Erinnerungen in Form von Audiostationen. Was ist das? Ist das mehr Baugeschichte? Ist das mehr historische Geschichte? Ist das mehr emotionale Geschichte oder alles zusammen?
Es ist in der Mitte der Ausstellung eben ein großer Bereich mit sehr persönlichen Erinnerungen, übrigens nicht nur von Prominenten, sondern wir haben gerade in dieser Erinnerungsarbeit in den letzten Jahren nach Menschen Ausschau gehalten, die noch nie interviewt worden sind, die immer so im Schatten standen, aber deren persönliche Beziehung uns natürlich besonders auch interessiert hat.
Die zum Teil im Palast gearbeitet haben,
ja, aber eben nicht in den Leitungspositionen, sondern hinter der Bar oder auf dem Klo oder im Sicherheitsbereich, also ganz unterschiedliche Menschen. Und wir haben Eben aber auch nicht nur devotionalen, würde ich nicht sagen. Wir hatten jetzt bei der Pressekonferenz Sabine Bergmann-Pohl da, die letzte Volkskammerpräsidentin, die stand dann nochmal hinter dem Pult, was da zum ersten Mal wieder ausgestellt ist von der DDR-Volkskammer. Das hat eben auch eine vielseitige Geschichte. Das war dann eben auch das Pult, von dem aus der Beitritt zum Geltungsbereich des Bundgesetzes verkündet wurde, also die Wiedervereinigung möglich gemacht wurde. Auch das war ja etwas, was im Palast der Republik stattgefunden hat. Insofern würde ich nicht sagen devotionalen, sondern es sind hochkarätige Kunstwerke, es sind wichtige historische Spuren und man sieht auch, wie überzeugend das Design war, zum Beispiel eben in den Kostümen, in der Dienstkleidung, im Porzellan und, und. Für die Mitte der 70er Jahre war das international also absolutes hohes Niveau, was da die DDR sich geleistet hat.
Die Westdeutschen lernten den Palast der Republik ja eigentlich erst Anfang der 2000er Jahre kennen und lieben als superlässigen Ort im Herzen der Stadt mit der kulturellen Zwischennutzung. Was sind die künstlerischen Positionen heute, mit denen Sie die Ausstellung zum Palast auch bespielen?
Die Ausstellung endet ja nicht 89, sondern die Ausstellung geht eben bis in die Schlossplatzdebatte und da gehört die kulturelle Zwischennutzung dazu. Wir haben jetzt am Freitag die Premiere von einem großen Theaterspektakel Bau auf, Bau ab von Ron Simmering inszeniert und konstruiert. Das ist ein Gang durch verschiedene Räumlichkeiten des Humboldt-Forums. Heiner Müller und Franziska Linkerhand werden gelesen. Es sind auch Menschen aus der Stadt, die mitmachen und Studierende von Berliner Kunsthochschulen. Also es ist eine Übersetzung quasi unseres Anspruchs mit diesem Themenschwerpunkt bis zum Februar nächsten Jahres, uns immer wieder mit diesem großen Phänomen, muss man beinahe sagen, des Palastes der Republik zu beschäftigen. Denn es ist eben nicht nur ein Gebäude, sondern es ist so ein Symbol geworden für den Umgang mit der DDR. Und das wissen wir ja auch aus anderen Zusammenhängen. Das ist ein Thema, was uns in diesem Jahr und darüber hinaus noch beschäftigen wird.
Hartmut Dorgerloh zum Palast der Republik und zur Ausstellung Hin und Weg im Humboldt-Forum. Die Arbeiten des Fotografen Dirk Reinhardt sind auch eine Art Bildarchiv deutscher Geschichte und deutscher Gesellschaft. Eines seiner vielen Fotobücher heißt »Kein schöner Land«, eines über Konzentrationslager »Totenstill«. Dirk Reinhardt arbeitete bis zu seinem frühen Tod im Alter von 67 Jahren für die großen Magazine und Zeitschriften, also Spiegel, Stern, Die Zeit oder auch die Kunstzeitschrift Art. 20 Jahre ist das schon her. Das LVR-Landesmuseum Bonn zeigt jetzt eine erste große Retrospektive seines Werkes, Dirk Reinhardts Fotografieren, was ist. Meinen Kollegen Stefan Koldehoff habe ich gefragt, wie er das gemacht hat.
Dirk Reinhardts hat dahin geguckt, wo Gesellschaft sich verändert hat. Und er hat die Leute fotografiert, die das betroffen hat. Also er hatte das, was man heute manchmal so etwas abgegriffen eine Haltung nennt. Man könnte es auch als Empathie bezeichnen. Und er hat diese Orte und diese Veränderungen und diese Menschen dort gefunden, wo man sie nicht auf den allerersten Blick vermutet. Also ein Beispiel. Es gibt eine Fotoreihe von ihm, die heißt Rückkehr nach Izmir, stammt aus dem Jahr 1984. Da hat er sich um die Situation der damals ja sogenannten Gastarbeiter, die überwiegend aus der Türkei gekommen waren, gekümmert. Er hat diese Menschen aber nicht in Deutschland besucht, da wo sie wohnen, sondern eine Familie begleitet, die zurück in die Türkei gegangen ist und geguckt, wie sie da mit kulturellen Gaps, mit Schwierigkeiten, mit Identität zurechtgekommen sind. Er hat aber auch in den Orten, von denen uns manchmal so ein bisschen vorgeworfen wird, wir hätten sie nicht richtig auf dem Schirm, wir seien zu stark konzentriert auf die Großstädte. Er ist auch aufs Land gegangen. Er hat da fotografiert, wie Menschen eingegriffen haben in die Natur, wie da plötzlich unfassbar hässliche Bauwerke stehen, vollkommen unnütze Mauern. Und er hat das trotzdem einigermaßen liebevoll mit einem sehr scharfen Blick, mit viel Ironie immer wieder festgehalten.
Ja, diese Ironie ist mir auch aufgefallen, zum Beispiel anhand eines Schnellimbiss mit dem schönen Namen zur Schaschlik-Billa, der irgendwie im Niemandsland zu stehen scheint. Kommen Menschen bei ihm, wenn dann eher so beiläufig oder wie Sie sagen, auch ironisch vor?
Nein, sie stehen schon auch ganz häufig im Mittelpunkt. In der Fotoserie St. Georg, das war ein Auftrag für das Magazin Merian, für ein Hamburg-Heft. Da sollte er ausgerechnet diesen etwas abgeranzten Stadtteil St. Georg hinterm Hamburger Hauptbahnhof fotografieren. Und da sind es die Menschen, die er sehr liebevoll in ihrer Aufgetakeltheit, aber auch in ihrer Besonderheit mit riesengroßen Sonnenbrillen, mit Schnäuzern, mit Elvis-Jacken, die Frauen grell geschminkt und so weiter wiedergegeben hat. Nein, die Menschen hat er schon sehr wahrgenommen und ich finde auch sehr liebevoll und empathisch.
Nun heißt es ja, Dirk Reinhardt sei Zeit seines Lebens auf der Suche nach Motiven gewesen, in denen sich die deutsche Identität zu erkennen gibt. Aber allein schon der Flyer der Ausstellung zeigt ja Motive, die ich jetzt gar nicht mit dem Deutschen assoziieren würde, mit denen manche das wieder tun würden.
Er ist ja nicht nur in Deutschland gewesen. Er war früh schon 1974 in den USA, als dort gerade die Farbfotografie ihren Durchbruch erlebte. Also er hat sich nicht auf Deutschland allein konzentriert, aber er hat immer wieder hier fotografiert. Und wenn Sie die großen Serien sehen und wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass das Zeitmagazin damals in drei aufeinanderfolgenden Heften den Umbruch von Duisburg-Rheinhausen, nachdem das Krupp-Stahlwerk geschlossen wurde, dokumentiert hat, durch Dirk Reinhardt. Wenn Sie sehen, dass er 89 in ein Gymnasium in der damals noch bestehenden DDR und der Bundesrepublik gegangen ist und fotografiert hat, wie sieht die Reifeprüfung in beiden Deutschlanden aus, dann merken Sie schon, dass er sehr, sehr genau überlegt hat, wo schaue ich hin. Bis hin zu so großen Themen wie als nach der Wiedervereinigung der Nationalismus zum ersten Mal so richtig wieder hochkochte, da ist Dirk Reinhardt hingegangen und hat geguckt, wo überall in Deutschland noch Bismarck-Denkmäler stehen und wie verloren die sind und wie absurd die wirken. Also er hat einen anderen Blick auf Deutschland, aber einen sehr, sehr umfangreichen, der in dieser fantastischen Ausstellung mit über 350 Abzügen und Projektionen gezeigt wird. Also wer was über die Geschichte der Bundesrepublik wissen will und wer auch sehen will, wie viel guter Fotojournalismus mit Kunst zu tun hat, der muss sich die Ausstellung in Bonn eigentlich angucken.
Stefan Koldehoff über die Retrospektive zum Werk des 2004 verstorbenen Fotografen Dirk Reinhardt. Rot gilt als die Farbe der Krise, der Gefahr, der Leidenschaft und des Sozialismus. Wenn das Literaturforum im Brechthaus Berlin eine Diskussionsreihe Roter Mai nennt, dann geht es darin also ganz sicher um kritische Gesellschaftsanalysen. Gestern lautete das Thema das Ich und das Wir in Zeiten der multiplen Krise. Beim Auftakt am Dienstag standen Sprache und Wirtschaft im Mittelpunkt. Cornelius Wüllenkämper hat die Diskussionen beider Abende für uns verfolgt.
Der Literaturwissenschaftler Simon Sarner und der Ökonom Daniel Stehr diskutierten im Panel die Sprache des Kapitalismus darüber, dass Preise nicht von alleine steigen, sondern jemand sie aktiv erhöht. In ihrem aktuellen Buch rütteln die beiden an einer noch wenig betrachteten Säule des freien Marktes, seiner Sprache. Was steckt etwa hinter Begriffen wie Rettungsschirm, Schuldentsunami oder der kranke Mann Europas? Es ist die implizite Vorstellung, wirtschaftliche Abläufe und ihre Reaktionen darauf seien so unkontrollierbar wie Naturphänomene. Literaturwissenschaftler Simon Sarner betonte zugleich:
Es gibt keine Verschwörung, die diese Sprache irgendwie in die Welt setzt, sondern wir verwenden die alle und eine Sprache entsteht aus dem System, in dem sie gelebt und gesprochen wird und wir alle haben Anteil in irgendeiner Form daran. Aber natürlich können wir immer wieder beobachten, wie sich manche Leute diese Sprache trotzdem zunutze machen.
Die Rede vom grünen Wachstum etwa verbindet euphemistisch die Vorstellung vom kapitalistischen Wachstumszwang mit dem Klimaschutz und rechtfertigt damit sprachlich den weiter steigenden Ressourcen- und Energieverbrauch, mehr Produktion und höhere Profite. Gleichsam verdeckte auch der Begriff Rettungsschirm den Umstand, dass die Finanzkrise von 2008 durch hochriskante Spekulationsgeschäfte der Privatwirtschaft ausgelöst wurde, die Verluste aber kollektiv durch die Steuerzahler beglichen wurden. Auch wenn die Moderatorin des Eröffnungsabends im Berliner Brechthaus kurzfristig absagen musste und das Podium eher einem Live-Podcast glich, bot das Gespräch über die Sprache des Kapitalismus mehr als wohlfeile Bestätigungen der eigenen Thesen. Es gehe in ihrer kritischen Untersuchung nicht um eine repressive Sprach- und Kulturkontrolle, betonte Ökonom Daniel Stehr, sondern um eine differenzierte Sprache, die die Dinge beim Namen nennt und dadurch Veränderungsprozesse anschiebt.
Arbeit war lange Zeit wirklich nur das, was wir als Lohnarbeit heute bezeichnen. Und vor allen Dingen durch feministische Kämpfe über Jahrzehnte hinweg haben wir heute in großen Teilen der Gesellschaft eine andere Vorstellung von Arbeit, wenn wir über unbezahlte Care-Arbeit sprechen. Das ist eine Veränderung, die auch tatsächlich, glaube ich, langsam dazu führt, dass wir in diesen Fällen politische Veränderung haben. Und das ist ein Beispiel, wo man sehen kann, wie eine Veränderung der Sprache einen Teil dazu beitragen kann, um eine bisschen gerechtere Welt zu haben.
Um gesellschaftliche Dynamiken und die Suche nach einer kollektiven Zukunftsvision ging es auch im Gespräch über das Ich und das Wir in Zeiten der multiplen Krise. Die Autorin Alice Hasters stellte im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Markus Wissen ihre Thesen zur Identitätskrise vor. Identität definiert Hasters als die Geschichte, die eine Gesellschaft oder ein Individuum sich über sich selbst erzählen. Unser Selbstbild als freiheitliche, fortschrittliche, individualistische Gesellschaft und die Realität der maßgeblich von uns verursachten Klimakrise passten längst nicht mehr aufeinander, meint Hasters, und das sei im Grunde auch eine gute Nachricht.
Das, was ich meine mit Identitätskrise, ist eigentlich ein Prozess, der einem aus diesem Denken der individuellen Selbstverwirklichung herausholt mit der Erkenntnis, dass man es halt eben sich zum kollektiven und zum solidarischen Subjekt hin verändern muss. Ich finde, dass dieser Prozess auch auf der Seite der Politik, auf der Seite der Kultur in irgendeiner Form unterstützt werden muss, legitimiert werden muss, weil das, was ja eigentlich dahinter steht, ist, dass man falsch gelegen hat, dass man sich getäuscht hat, dass die Geschichte nicht aufgeht.
Anstatt sich in dystopischem Katastrophismus zu ergehen, forderte Hasters in ihrem sozialpsychologischen Ansatz eine gesamtgesellschaftliche, gleichberechtigte Neuaushandlung der Begriffe Fortschritt und Freiheit. Am Ende dieser zuweilen politisch polarisierenden Diskussion im Berliner Brechthaus, in dem die Systemfrage mal mehr, mal weniger radikal gestellt wurde, stand glücklicherweise die Erkenntnis, dass es vor allem angstfreie Zukunftsvisionen und integrative Konzepte vom Leben in der Krise braucht.
Cornelius Wüllenkemper über die Diskussionen in der Reihe Roter Mai im Literaturforum Brechthaus in Berlin. Nach der Absage der Ausstellung von Candice Brights in der modernen Galerie des Saarlandmuseums im November brach zuerst eine Diskussion über Cancel Culture los, dann über Kunstfreiheit, dann über die Frage, ob die Politik in die Entscheidungsfreiheit von Kulturinstitutionen überhaupt eingreifen darf. Der Schaden für alle Beteiligten ist groß, eine Museumsfrau musste gehen, die Kulturministerin steht in der Kritik, die Künstlerin kam erst gar nicht zu Wort. Jetzt aber doch. In Saarbrücken und öffentlich. Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer hat zugehört.
Ein blauer Samtvorhang im Saarbrücker Filmhaus, eine Frau ganz in Schwarz. Sie spielt Akkordeon bzw. sie versucht es. Die schrägen Töne nerven und es ist klar, diese Frau ist nicht gekommen, um Harmonie zu verbreiten. Candice Brights ist sauer. Im November vergangenen Jahres hat die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz auf Betreiben der saarländischen Kulturministerin Christine Streichert-Clivaux ihre Ausstellung in der modernen Galerie in Saarbrücken abgesagt.
My reputation and my integrity have been on trial in this city.
Mein Ruf und meine Integrität, sagt Candice Brights, wurden in dieser Stadt auf den Prüfstand gestellt. Diese Entscheidung war Folge von Panik und Angst.
The decision to cancel the exhibition was driven by panic and fear.
Die Entscheidung sei nämlich auf Grundlage eines rufschädigenden Presseartikels getroffen worden, den die betreffende Zeitung später per Gerichtsbeschluss revidieren musste. Das Schlimmste, so sagt Candice Brights, als sie jetzt das Akkordeon beiseite gestellt hat und mit ihrem Skript sehr allein vor diesem blauen Vorhang steht, sei gewesen, dass dies alles geschah, ohne dass sie je ein Wort dazu sagen konnte.
I was as such.
Es wurde mir nicht erlaubt, etwas zu meinem Fall zu sagen, bevor die Entscheidung getroffen wurde, die Ausstellung abzusagen. Noch hat mich das Museum seitdem zu einem privaten oder öffentlichen Dialog eingeladen. Jetzt, 6 Monate nach der Absage, konnte Candice Brights zum ersten Mal im Saarland Stellung nehmen. Auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die nach eigenen Angaben lange suchen musste, bis sie mit dem Saarbrücker Filmhaus einen Ort für diese Veranstaltung fand. Man habe, so hieß es, auch eine Anfrage ans Kulturministerium gestellt, ob nicht jemand mit Candice Brights diskutieren wollte. Doch Fehlanzeige. Candice Brights schickte, so erzählt sie, eine Rechnung an das Saarlandmuseum, die aber sei ignoriert worden, weil nun die Ausstellung ohne rechtlich geltend zu machende Gründe abgesagt worden sei und dies klar gegen die Meinungs- und die Kunstfreiheit verstoße, will Candice Brights ihr Geld.
I naturally expect
Ich erwarte natürlich, bezahlt zu werden, genau wie es ausgemacht war, schriftlich über 3 Jahre hinweg, in mehreren Meetings, in Hunderten von E-Mails. Die Sache geht Candice Brights nahe. Sie sieht sich im Zentrum der Debatte darüber, was Juden und Jüdinnen in Deutschland sagen dürfen. Ob sie frei sind, darin gehe es im Kern, Israel für seine Politik im Gazastreifen zu kritisieren. Das werde als Antisemitismus gewertet, meint sie. Deutsche Politiker und Politikerinnen würden sich hinter der deutschen Staatsräson verstecken. Man stehe an der Seite von Israel. Jüdinnen und Juden müssten so leben, wie es die Deutschen vorschreiben.
They must live their Jewishness.
So ernst es Candice Brights ist, sie wäre keine Künstlerin, wenn sie aus der Sache nicht auch ein Happening machen würde. Sie erklärt dem Saarbrücker Publikum, warum sie das Akkordeon mitgebracht hat. Es soll erinnern an Esther Bejarano, die 1924 im saarländischen Saarlouis geboren wurde und als eine der letzten Zeuginnen des Holocaust sich immer wieder gegen Antisemitismus und für eine lebendige Demokratie einsetzte. Ohne die Musik hätte sie Auschwitz nicht überlebt. Dass sie später aus Israel wieder nach Deutschland zurückkam, das habe, so sagt Candice Brights, damit zu tun gehabt, dass sie die Politik Israels nicht ertrug. Das Publikum im Saarbrücker Filmhaus ist der Künstlerin hörbar zugetan. In der auf ihren Vortrag folgenden Diskussion wird sie gefragt, ob sie das Geld, das ihr die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz also offenbar schuldet, nun einklagen will. Nein, sagt sie, erstmal nicht. Vielmehr hoffe sie weiterhin auf ein Gespräch mit der saarländischen Kulturministerin und sie will die Saarländerinnen und Saarländer jetzt einmal im Monat zu einer Demonstration animieren. Alle, die mitlaufen, sollen ihr Akkordeon mitbringen.
I would like to encourage you to join me.
Ich möchte Ihnen Mut machen, mit mir zu kommen, denn schließlich ist es im Interesse von jedem, der in diesem Bundesland lebt, sicherzustellen, dass Ministerinnen wie Frau Streichert-Clivaux nicht weiterhin Menschen ihre verfassungsgemäßen Rechte absprechen können.
Die Künstlerin im Bericht von Anke Schäfer. Und die Kulturnachrichten mit Jörg Biesler beginnen mit abgesagten Konzerten in Amsterdam.
Ja, und dagegen wehrt sich eine Petition. Es geht um 2 Konzerte des israelischen Jerusalem Quartets im Amsterdamer Konzertrebau. Seit gestern haben die Petition, die fordert, die Konzerte nicht abzusagen, mehr als 12.000 Menschen unterzeichnet. Darunter Musiker und Musikerinnen wie Jewgeni Kissin, Mischa Maisky, Martha Argerich und Avi Avital. Das Konzertrebau hatte die Konzerte, die heute und übermorgen stattfinden sollten, nach der Ankündigung pro-palästinensischer Demonstrationen abgesagt. Aus Sicherheitsgründen, wie es hieß, und aus Sorge um die eigenen Mitarbeiter, Besucher und die Musiker selbst. Das Jerusalem Quartet gehört international zu den führenden Kammermusikensembles. Das Jerusalem Quartet mit dem Schluss von Franz Schuberts Der Tod und das Mädchen. In der Petition gegen die Konzertabsagen heißt es, wir müssen nicht weit in die europäische Geschichte zurückblicken, um zu sehen, was passiert, wenn Menschen genau die Verhaltensweisen akzeptieren, die ihren eigenen Untergang herbeiführen. Die Bühne müsse Raum für den freien Ausdruck bleiben. Vor 2 Wochen hatte ein Frankfurter Kino, auch aus Sorge vor Protesten, die Vorpremiere des Films Golda über die ehemalige israelische Ministerpräsidentin Golda Meir abgesagt. Nach scharfer Kritik auch an dieser Absage findet die Vorführung und auch das anschließende Zeitzeugengespräch nun doch in Frankfurt, aber an anderem Ort statt, am 22. Mai im English Theatre. Der Film Golda kommt offiziell am 30. Mai in die deutschen Kinos. Bei den Filmfestspielen in Cannes hat Schauspielerin Judith Godrèche ihren Kurzfilm Mon Aussi gezeigt. Gaudrech gilt als Gesicht der französischen MeToo-Bewegung. Sie hatte im Februar 2 Kollegen der Vergewaltigung beschuldigt und anschließend mehr als 5000 Nachrichten von ebenfalls Betroffenen bekommen. Im Kurzfilm treten nun innerhalb von 17 Minuten 1000 Frauen und Männer auf, die sich als Opfer sexualisierter Gewalt sehen und sich im Film symbolisch die Hand vor den Mund halten. Judith Gaudrech hat in Frankreich eine Untersuchungskommission zu sexueller Gewalt in der Filmbranche angeregt. Sie verglich die Kinowelt in ihrem Land mit einer Familie, in der sich niemand traue, einen anderen anzuzeigen.
Danke, Jörg Biesler. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und in den Informationen am Abend dann Aktuelles zur neuen Regierung in den Niederlanden und zur deutschen Steuerschätzung. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen angenehmen Abend.